In dieser Episode mit dem Titel Web But Greener, mein nachhaltiger Monatsrückblick für Mai 2024, präsentiere ich dir zum zweiten Mal meinen Monatsrückblick mit persönlichen Eindrücken. Zum Beispiel gab es interessante Vorträge mit einigen interessanten Links. Zum Beispiel habe ich als besonderes Highlight hier den Digital Greenwashing Guide und mit ein paar Jubiläen. Unter anderem hat ein besonders wichtiges Internetprotokoll Geburtstag in diesem Monat gehabt. Viel Spaß bei dieser Episode. Herzlich willkommen zu Web But Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Folge. Ich habe ja diesen Monatsrückblick im letzten Monat angefangen. Das heißt, dazwischen hatten wir dann nur 3 Episoden, die ich aber auch sehr interessant und spannend fand. Am 9. Mai hatte ich die Folge 11 inspirierende Menschen zum Thema digitale Nachhaltigkeit. Dann am 16.05. hatte ich die Folge 5 Browser-Plugins für mehr digitale Nachhaltigkeit, Green Hosting, Live-Audits, Datenvolumen optimieren. Und am 23.05. hatte ich das Interview mit Agnes Ley zum Thema, kann Online-Werbung nachhaltiger werden? Du findest alle Folgen natürlich bei allen gängigen Podcast-Plattformen oder auch bei YouTube, wenn du magst, um sie nochmal anzuhören. Gut, heute also wieder der Monatsrückblick. Was habe ich noch erlebt in diesem Monat? Ich habe heute zum Beispiel noch eine Folge aufgenommen, die wir jetzt dann im Juni ausstrahlen und auch noch mit 2 Gästen gesprochen, die ich dann auch interviewen darf in den nächsten Wochen. Sei gespannt auf diese interessanten Gesprächspartner, die auch meinen Horizont nochmal deutlich erweitern. Und wenn du jemand kennst, der in diesem Podcast unbedingt gehört werden sollte oder auch einen Themenaspekt rund um Web But Green hast, dann melde dich gerne bei mir, schreib mich bei LinkedIn an und wir schauen dann, ob wir das in eine interessante Folge gießen können. Was habe ich noch gemacht mit dem Podcast? Dank der Tipps von Gordon Schönwälder habe ich jetzt für meine ganzen Gastauftritte, ich war ja auch schon bei über 20 Podcasts zu Gast. Wir sind heute hier bei der Folge 30 dieses Podcasts und da habe ich jetzt eine Spotify-Playlist gemacht und auch eine YouTube-Playlist. Die kannst du bei mir oder ich werde noch hier in den Shownotes verlinken, wo du die findest, wenn du diese Gastauftritte hören willst. Nur mit Apple habe ich mir noch ein bisschen schwer getan, weil ich ja kein Apple-Nutzer bin, da eine Playlist anzulegen, aber das kriege ich auch noch hin. Aber für Spotify und YouTube kannst du diese Playlist dir auch mal zu Gemüte führen. Und das waren auch teilweise sehr interessante Gespräche, auch zu sehr, sehr unterschiedlichen Themen, was auch eine gewisse Herausforderung war in den letzten Monaten, sogar bis Jahren, aber was auch viel Spaß gemacht hat. Was habe ich in dem Monat noch gemacht? Ich war zu einem Online-Vortrag bei den Creatives for Future Live 2024. Das war dann zwar schon am frühen Abend, ich glaube um 19 Uhr, aber immerhin haben noch ca. 20 Leute zugehört und auch danach noch angeregt diskutiert zum Thema nachhaltige Websites und nachhaltige Kommunikation. Was ich auch noch gemacht habe, ich versuche immer wieder einen Vortrag einzureichen, diesmal für die OMT-Jahrestagung am 27. September in Mainz. Und da ist, glaube ich, aktuell noch das Online-Voting. Das heißt, wenn du mich dort persönlich treffen willst oder jemand kennst, der dort ist, dann vote gern für mich und würde mich freuen, auf dieser Konferenz auch dieses Thema mal neben den ganzen Online-Marketing, wahrscheinlich KI und SEO-Themen präsentieren zu dürfen. Und Mainz ist von hier für mich ja nur fast ein Katzensprung von Oberramstadt aus. Was auch noch spannend war, dass mich gelegentlich Studenten anfragen für ein Interview, weil die doch über die Unis auf mein Buch zugreifen können. Und da hatte ich auch wieder mehrere Anfragen und habe da auch teilweise Termine vereinbart in nächster Zeit. Und ich finde es spannend, dass sagen wir mal, Professuren oder Betreuer von Master- und Bachelorarbeiten auch das Thema digitale Nachhaltigkeit vergeben und die Studenten dann da auch nochmal Dinge zusammenstellen und das Thema auch nochmal weiter verbreitern. Wie gesagt, wenn ihr da auch aktiv seid oder jemand kennt, fragt mich gerne an. Ich stehe da für Interviews immer gern zur Verfügung. Was habe ich mir noch vorgenommen in diesem Monat? Meine Website drbayer.de gibt es schon einige Jahre und viele halten die für geschäftsschädigend, die mit dem Thema digitale Nachhaltigkeit nichts am Hut haben, weil sie ist halt schon relativ sparsam, inhaltlich aus meiner Sicht vollkommen okay, aber sie sieht halt nicht mehr aus wie eine Website im Jahr 2024. Und deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt wirklich mal eine neue Website zu machen. Wir hatten schon mal eine WordPress-Website vor ein paar Jahren, aber das wird es natürlich nicht mehr werden, weil WordPress ist aus meiner Sicht für so eine kleine Website überdimensioniert. Deswegen habe ich mich jetzt mit jemand zusammengetan und das wird dann eine Website geben mit dem statischen Website-Generator Hugo. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ist eigentlich sehr spannend, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das heißt, du hast dann gar keine Datenbank mehr dahinter, sondern Markdown-Code und gestaltest die Seiten dann. Man braucht ein bisschen technisches Verständnis, aber das ist eigentlich genau das, was ich brauche und was auch für mich okay ist. Wir sind im Moment dabei, wir haben ein Template ausgewählt, aber da hast du dasselbe Problem wie mit WordPress, dass du erstmal dieses Template um allen JavaScript-Mist leider bereinigen musst, weil das ist leider auch bei diesen Tools nicht anders wie bei WordPress. Du kannst ja entweder ein ganz neues Template machen oder du entkernst ein bestehendes, aber das ist ein ganz spannendes Projekt, was ich jetzt über den Sommer angehen will und ich werde dazu sicher dann auch nochmal eine Folge machen über dieses Projekt, wie wir da vorgegangen sind und ihr dürft dann auch gerne die Website dann begutachten. Sie wird dann deutlich moderner aussehen, aber trotzdem ist das Ziel, sie sehr datensparsam zu halten und im Schnitt unter 500 Kilobyte auf jeden Fall. Wird eine Verschlechterung sein gegenüber dem aktuellen Zustand. Das sind eher nur 100 Kilobyte, aber wie gesagt, du kannst damit irgendwann keinen mehr vom Ofen hervorlocken für das Thema gewinnen, weil sie sieht halt nicht mehr zeitgemäß aus. Aber das, wie gesagt, läuft aktuell. Das Zweite, wo ich noch meinen Aufruf starten will, ich habe ja mal angeboten, in LinkedIn Live-Events zu machen, wo wir zum Beispiel auch mal uns Webseiten angucken können, aber dafür müssen wir irgendwie die Schwelle von 150 Followern erreichen. Wir sind aber erst gerade bei 120, also wenn wir noch 30 schaffen, werde ich das gerne mal anbieten. Da also nochmal der Aufruf oder wenn ihr jemand kennt oder abonniert einfach bei LinkedIn die Seite WebButGreen, findet ihr direkt auch auf meinem Profil und dann können wir das irgendwann auch mal versuchen. Es wäre auch spannend. Wir hatten ja schon einmal eine Folge mit Video dabei mit Gordon Schönwälder, wo wir seine Seite angeschaut haben, aber dann kann man das auch für andere Themen dann mal bei LinkedIn direkt machen. Und es gibt auch noch weitere spannende Dinge, die sich abzeichnen. Ich werde nochmal eine Weiterbildung besuchen. Ich habe eine sehr interessante Anfrage für einen Vortrag im Juni. Wenn das funktionieren würde, wäre das schon eine relativ große Nummer, aber darüber berichte ich dann im nächsten Monatsrückblick. Gut, das soll so mein persönlicher Rückblick gewesen sein. Jetzt, was ist mir so an interessanten Links untergekommen in diesem Monat? Ich habe am Anfang schon erwähnt, den Digital Greenwashing Guide. Das ist so mein persönliches Highlight von Tim Frick von Mighty Bytes. Da müsste es bei euch eigentlich klingeln bei dem Namen. Er steckt ja hinter dem EcoCrader, unter anderem diesem schönen Tool. Und er hat jetzt wirklich mal einiges zusammengeschrieben zum Thema digitales Greenwashing und auch die Problematik, die das hat, weil sowohl in der EU, das kennen wir ja mit der Green Claims Verordnung, und anscheinend auch in den USA die Richtlinien dort verschärft werden, dass eben digitales Greenwashing nicht mehr so einfach wird. Es ist halt im Moment wirklich gang und gäbe, dass Organisationen und Firmen irreführende, ungenaue, unvollständige Angaben machen oder auch behaupten, sie sind green-hosted, klimaneutral, was weiß ich noch alles. Und das ist dann aber alles nicht entsprechend belegt. Und er geht in diesem Artikel auch sehr mit den ganzen Siegeln ins Gericht, die aufgrund von Einzelseitenanalysen dann CO2-Bilanzen dann von Webseiten machen. Und es gibt da, der kennt, glaube ich, noch viel mehr, wie ich schon kennengelernt habe. Aber ich will die eigentlich gar nicht so bekannt machen. Aber das ist ein sehr lesenswerter Beitrag von Tim Frick, den ich euch natürlich, wie alles andere, was ich jetzt erzähle, auch in den Shownotes verlinke. Das Zweite, was ich auch sehr spannend fand, es gibt jetzt vom Berufsverband Verbraucherzentrale oder die Verbraucherinitiative e.V. Bundesverband, so genau heißt, einen Online-Check für den digitalen Fußabdruck. Das Ganze beruht auf Zahlen, die aus einer Veröffentlichung vom Öko-Institut im Jahr 2020 stammen. Das ist auch alles auf der Seite verlinkt. Die Domain ist etwas irreführend. Verbraucher 60 plus suggeriert ja, das richtet sich jetzt an die älteren Mitbewohnerinnen. Aber das ist im Prinzip natürlich für jeden interessant. Und was das Spannende an dieser Seite ist, da könnt ihr eingeben, ihr habt zum Beispiel zwei Computer, ihr habt eine Smartwatch und ihr habt keine Ahnung was, ihr habt einen Laptop, wie viele Stunden nutzt ihr das Ganze pro Tag, wie viele Jahre wollt ihr das nutzen oder habt ihr es genutzt? Und das kann man dann alles hier mit so Filtern eingeben und dann kriegt ihr direkt gesagt, wie viel CO2-Emissionen das generiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte einen Fernseher, habe den 3,5 Stunden an und werde den 6 Jahre nutzen, dann habe ich da 242 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Jahr, gibt mir das Tool jetzt aus. Wobei das natürlich jetzt noch die Frage ist, nutze ich IP-Fernsehen oder nicht? Natürlich geht das nicht so sehr ins Detail, dieser Kalkulator, aber es ist natürlich spannend, hier sich einfach mal so sein Profil zusammenzustellen. Und ich garantiere dir, du wirst dann geschockt sein, dass du locker, wenn du viel im Internet unterwegs bist, die Tonne pro Jahr locker überschreitest oder vielleicht sogar 2 Tonnen, wenn du viel streamst oder Netflix guckst. Und das kann natürlich auch ein Anlass sein, vielleicht manche Verhaltensweisen ein bisschen zu hinterfragen oder vielleicht auch mal anders zu machen. Und das ist, wie gesagt, ein sehr schönes Tool, was kostenlos nutzbar ist und was ich da sehr empfehlen kann, auch generell, um das Bewusstsein wirklich bei jedem für das Thema digitale Nachhaltigkeit zu wecken. Mein dritter Tipp ist die Online-Veröffentlichung Branch. Das ist ein Online-Magazin, was jetzt in der Ausgabe 8 erschienen ist. Die Website ist insofern so spannend, weil sie rechts oben hast du hier so einen Schalter Grid Intensity View. Und da kannst du zum Beispiel sagen, hi, das heißt, du hast jetzt hier viel Kohlestrom im Netz und dann macht er automatisch alle Bilder weg für die Zukunft. Ich hatte das ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass es da auch ein Tool gibt, was das direkt erkennt anhand vom Standort und dann das runterregelt, wenn du jetzt irgendwo in Deutschland wirst du wahrscheinlich auch irgendwo so im mittleren Bereich sein. Wenn du in Island bist, dann kannst du auch hochauflösende Bilder gucken oder in anderen skandinavischen Ländern. Und das ist halt relativ spannend, dass man das hier so umschalten kann. Aber natürlich solltet ihr die ganzen Artikel lesen. Das ist also sehr informativ. Da gibt es immer auch viele Artikel über den Tellerrand hinaus. Und in der aktuellen Ausgabe habe ich hier gerade mal im Hintergrund geöffnet, gibt es halt relativ viele interessante Beiträge, auch über Electronic Waste, Imperfect Design for Better Future. Es geht halt auch immer darum, die perfekte Webseite, also Perfect Site Doesn't Exist. Alles sehr interessante Beiträge, die auch so ein bisschen immer über den Tellerrand hinausgehen und für jeden interessant, der sich mit dem Thema digitale Nachhaltigkeit beschäftigt. Das heißt, diesen Link solltet ihr euch merken und das Heft erscheint, glaube ich, alle 3 Monate, wenn ich das so richtig sehe. Und wie gesagt, hat viel, viel interessante Informationen. Dann der nächste Tipp ist jetzt auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Ich weiß gar nicht, wo ich das gefunden habe, aber es gibt hier verschiedene Bücher. Das eine ist auch gerade aktuell erschienen, heißt Klimabewegt, die Psychologie von Klimaprotest und Engagement. Ich lese gerade mal aus der Einführung hier so ein bisschen was vor. Die Klimakrise kann nicht gelöst werden, indem nur Einzelne ihr Verhalten ändern. Wir brauchen einen systemischen Wandel, einen Wandel im Kollektiv. Dieser beginnt mit engagierten Menschen, Personen, die Petitionen veröffentlichen, die eine Freiwilligengruppe organisieren oder zivilen Ungehorsam ausüben. Ich kann ja noch ergänzen, oder die hier als Speaker bei dem Thema unterwegs sind oder die wie ich einen Podcast rausbringen. Es ist natürlich interessant, die Psychologie dahinter zu verstehen, wie wir jetzt mehr Menschen gewinnen können für die Themen, dass sie halt nicht zumachen oder sagen, sie fühlen sich überfordert oder sagen, das betrifft sie alles nicht. Also ich habe es noch nicht gelesen. Der besondere Clou an diesen Büchern, den beiden, also das war das eine, Klima bewegt die Psychologie von Klimaprotest und Engagement. Das andere heißt Psychologie im Umweltschutz, Handbuch zur Förderung nachhaltigen Handelns. Sind beide in Ökom Verlag erschienen. Die könnt ihr natürlich als Papier kaufen, aber ihr könnt sie auch kostenlos downloaden. was wahrscheinlich die nachhaltige Variante auch ist, aber ihr spart dann natürlich ein bisschen Geld. Und wie gesagt, ich werde die auch sicher noch lesen und mir zu Gemüte führen. Aber ich habe gedacht, ich empfehle sie ja heute schon mal, weil es halt auch kostenlose Informationen sind, die uns dann vielleicht auch helfen oder allen helfen, die das Thema Nachhaltigkeit, jetzt nicht nur digitale Nachhaltigkeit, voranbringen wollen. Gut, letzte Tippreihe, das sind jetzt ein paar Kurznachrichten, die ich noch gefunden habe, meistens bei Heise Online. Die erste war hier: Venezuela will alle Crypto-Mining-Farmen vom Stromnetz abtrennen. Venezuela ist ja einer der größten ölfördernden Länder, aber ich glaube auch eines der ärmsten Länder. Aber wenn die jetzt schon sagen, sie haben dann Probleme mit ihrem Stromnetz, weil da anscheinend zu viel Bitcoin und andere Digitalwährungen gefördert werden, ist das schon eine interessante Meldung. Verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes, genau wie die nächste Meldung. Da ging es darum, dass Google einen Abnehmer für Abwärme eines Rechenzentrums gefunden hat. Man sollte eigentlich denken, dass neue Rechenzentren heute immer schon ein Konzept für Abwärme haben. Bei bestehenden ist es natürlich schwierig, ob die Infrastruktur rundherum dann stimmt. Aber hier in der Nachricht geht es halt darum, ab dem kommenden Jahr soll die finnische Kleinstadt Hamina mit rund 20.000 Einwohnern von Gratis-Hitze, nennen die das, profitieren. Wobei Hitze natürlich relativ ist. Die Abwärme ist ja noch nicht so warm, dass sie direkt eingespeist werden kann in ein Fernwärmenetz, obwohl. Da habe ich auch letztes was gelesen, das hat jetzt hier nichts mit zu tun, dass wenn wir Hochleistungsrechenzentren für KI-Anwendungen bauen irgendwann, dass dort die normalen Rechenzentren, die wir heute haben, gar nicht mehr ausreichen, weil die so viel Abwärme produzieren, dass da andere Lüftungskonzepte her müssen, aber die Abwärme wäre auch länger. Und hier dazu wird ein 1,3 Kilometer langes Leitungsnetz errichtet, das die Abwärme dann dort einspeist. Und das ist natürlich wieder ein schönes Beispiel, wo wir hin müssen, dass eben bei neuen Rechenzentren versucht wird, die Nachhaltigkeit auch durch solche Maßnahmen zu fördern. Und das kommt natürlich auch dann der Klimabilanz von Google zugute, natürlich. Weil die Zahl der Rechenzentren wird massiv steigen in den nächsten Jahren und da brauchen wir halt auch mehr Ideen oder Konzepte, gerade die Abwärme dann zu nützen. Die nächste Nachricht geht auch nochmal in die neue Richtung, also in diese Richtung hier, was ich gerade eben gesagt habe mit den KI-Anwendungen. Da hat man jetzt hier eine neue Flüssigkühlung entwickelt, die 1 Megawatt Hitze abführen kann. Das hat hier ein Hersteller auch gepostet. Das Kühlsystem ist vor allen Dingen für größere Hyperscale-Rechenzentren gedacht, die den Server mit KI-Rechenbeschleunigern laufen. Die immer größeren KI-Modelle benötigen immer mehr Rechenleistung. Auch ganz interessant zu lesen. Da kommt halt auch noch mal einiges auf uns zu. Und das kann natürlich auch viele Nachhaltigkeitsziele jetzt der großen Player noch mal in die falsche Richtung dann führen. Ich habe es bei Microsoft vor kurzem gelesen, weil die ja auch mit OpenAI zusammenschaffen oder Copilot. Und das führt dann natürlich dazu, dass dann so das Ziel Klimaneutralität bis 2030 dann wieder in Ferne rückt, weil hier natürlich viel mehr Strom für diese ganzen Anwendungen gebraucht wird. Und das wird auch spannend sein, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt wird oder wie jetzt Meta, Google und andere ihre Klimaziele überhaupt erreichen wollen, wenn sie jetzt auf der anderen Seite extrem viele neue Rechenzentren bauen, die natürlich sehr viele Ressourcen und Strom verbrauchen werden. Nächster Link, der stammt jetzt von Analytic News. Das ist hier unserer Redaktion mal aufgefallen. Da geht es jetzt darum, auch wieder um künstliche Intelligenz, den ökologischen Fingerabdruck reduzieren. Und da ist hier jemand mit einem Preis ausgezeichnet worden, Forscher der Uni Stuttgart. Was haben die gemacht? Die haben einfach versucht, die benötigte Chipfläche für das Multiplizieren und Addieren stark zu reduzieren. Und diese grundlegenden Rechenoperationen müssen bei boomenden KI-Anwendungen wie zum Beispiel ChatGPT billionenfach zur Berechnung sogenannter künstlicher neuronaler Netze durchgeführt werden. Das heißt, wenn man natürlich diese Rechenoperationen optimieren kann, das heißt, den Platzbedarf, dann wahrscheinlich auch den Strom- und Ressourcenbedarf, da ist das natürlich auch wieder eine große Hilfe für zukünftige Generationen von Chips. Wobei wir natürlich wahrscheinlich wieder erleben werden, wie immer, dass dann der Rebound-Effekt stärker ist und das dann auch wieder kompensiert wird. Aber das ist natürlich auch eine relativ interessante Geschichte und das könnt ihr euch hier gerne auch mal, verlinke ich euch auch. Und da ist auch noch mal eine weiterführende Information zu dem Thema drin, dass an der Front dann auch noch mal vielleicht eine Effizienzsteigerung stattfinden kann. Letzter Tipp, der mir untergekommen ist, geht jetzt wieder um Google. Interessant fand ich, dass das Pixel A8a ist wohl das neueste Handy von Google. Und das soll jetzt Updates für 7 Jahre bekommen. Ja, ihr habt richtig gehört, 7 Jahre Updates für Android. Eigentlich ein Widerspruch in sich. Jeder, der ein Android-Handy hat, weiß, dass er irgendwann nicht mehr auf die neue Hauptversion kommt. Und Google hat das jetzt angekündigt. Und da steht ja auch in der Nachricht, dass solche langen Update-Zeiträume wirklich noch eine Seltenheit sind. Aber das ist natürlich auch wieder eine schöne Geschichte, um dann gerade die Hardware-Nutzung zu verlängern oder weniger Grund zu haben, sich jetzt wegen irgendwelcher Limitierungen deswegen dann auch mal ein neues Handy zu kaufen. Ich bin gespannt, wie solche Geräte angenommen werden. Wahrscheinlich ist das auch schon ein Vorgriff aufs nächste Jahr, wenn ja auch Handys praktisch diese Energieeffizienzlabel bekommen werden, die wir von den Kühlschränken und Elektrogeräten kennen. Dann wird dieses Smartphone wahrscheinlich auch relativ gut abschneiden. Aber es ist ja schön, dass auch die großen Player hier Fortschritte machen und dann auch die Update-Zyklen verlängern. Das finde ich dann auch sehr spannend. Gut, das waren jetzt meine Tipps und Links, die mir so untergekommen sind. Ich hatte ja angekündigt, die ganzen Sachen nicht mehr irgendwo bei LinkedIn zu posten. Das habe ich auch weitgehend durchgehalten. Das heißt, ich werde die immer nur hier nochmal teilen. Alles Interessante, was mir unterkommt, weil bei LinkedIn liest es halt kaum jemand oder kaum einer kriegt das überhaupt mit, weil der Algorithmus eben nicht dann Freund des Themas und damit nicht mein Freund ist. Aber da hatte ich ja im letzten Rückblick länger drüber geredet, warum ich das da nicht mehr so forcieren werde und ich vermisse bisher noch nichts, dass ich nicht mehr so viel bei LinkedIn mache. Gut, letzter Block, einige Ereignisse. Ist ja auch immer ganz spannend. Was ist im Mai vor 60 Jahren passiert? Ist jetzt natürlich schon eine Menge oder eine lange Zeit her. Das ist auch noch vor meiner Zeit. Am 1. Mai 1964 wurde die Programmiersprache BASIC vorgestellt von John G. Kameny und Thomas E. Kurz entwickelten die Programmiersprache, wobei BASIC, die Abkürzung war mir früher auch mal geläufig, Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code heißt, war auch die erste Programmiersprache, mit der ich konfrontiert wurde in den 1980er Jahren, vor allem auf dem Commodore 64, der ja das als Sprache hatte. Danach habe ich dann Pascal, Fortran dann noch in der Unizeit gelernt und genutzt. Und ich weiß gar nicht, ob BASIC heute noch in irgendeiner Form verwendet wird oder ob irgendwo noch BASIC-Programmierer gesucht werden. Wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr mir das gerne schreiben. Das zweite Ereignis, das war vor 50 Jahren und zwar am 19. Mai 1974 war das dann, wurde das TCP-IP-Protokoll erstmals in der Publikation vorgeschlagen. Also die Publikation hieße Protocol for Packet Network Intercommunications von Wint Cerf und Bob Kahn. Und das wurde da in der Zeitschrift veröffentlicht. Gibt es, glaube ich, heute auch noch online. Verlinke ich euch auch nochmal. Und deswegen werden eben Wint Cerf und Bob Kahn auch so als die Väter, also auch Mitgründungsväter des Internets, so wie wir es heute kennen, bezeichnet, weil eben das TCP-IP-Protokoll ein ganz zentrales oder vielleicht das zentrale Protokoll für die Datenübertragung im Internet ist. Und ist es auch schon 50 Jahre alt geworden, glaubt man gar nicht. Und der dritte Geburtstag, mit dem habe ich jetzt nicht so viel gemein, Mark Zuckerberg, 14.05.1984 geboren, das heißt, er ist jetzt 40 Jahre alt geworden im Mai. Man muss natürlich sagen, er hat es wirklich geschafft. Er ist der viertreichste Mann der Welt nach der Forbes-Liste. Wobei diese Forbes-Liste interessant bis erschreckend zugleich ist, weil um ihn herum sind dann Leute wie Elon Musk oder auch Bill Gates. Und 7 der 10 reichsten Männer der Welt haben irgendwas mit Internet zu tun. Aber er hat es natürlich auch deswegen geschafft, weil er zur rechten Zeit so die richtige Nase hatte. Oder auch die Gründung von Facebook ist ja sogar verfilmt, dass da auch er als Praktikant oder am Anfang mitgearbeitet hat und sich dann die Idee auch so ein bisschen zu eigen gemacht hat. Aber ich meine, letztlich ist das dann am Ende clever. 2010 gab es dann Instagram, 2014 WhatsApp. Es gab natürlich auch Fehlschläge oder Rückschläge. Eine eigene Währung wollte er mal einführen für seine ganzen Dienstleistungen. Oder das Metaverse ist jetzt auch nicht so mein Thema. Wo er anscheinend doch relativ erfolgreich jetzt wieder ist, ist bei dem KI-Thema mit seinem Large Language Modell. Aber ich habe relativ wenig Überschneidungen mit den ganzen Themen, weil ich selbst Facebook, Instagram, WhatsApp ja gar nicht nutze. Aber auf jeden Fall ist Zuckerberg nicht nur der viertreichste Mann der Welt, wahrscheinlich auch einer der Menschen mit der meisten Macht, die er hoffentlich immer nur zum Wohle der Allgemeinheit einsetzt. Aber wer Kontrolle über so zentrale Algorithmen und Webseiten hat, der kann natürlich auch Menschen manipulieren. Nehmen wir nur mal das Stichwort Donald Trump und seine Netzwerke. Ich will nicht, das wollte nicht mir ausmalen, dass er eine solche Marktmacht mal genießt. Das wäre natürlich relativ problematisch, aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Also herzlichen Glückwunsch auch zu diesem 40. Geburtstag. Wahrscheinlich ist er auch einer der jüngsten von diesen Milliardären unter den Top 10, weil die anderen, Bill Gates ist ja, glaube ich, schon, ist er schon 70, weiß ich gar nicht. Müsste ich auch nochmal nachgucken. Gut, und letztes Ereignis, da darf ich selbst noch mal ein bisschen stolz drauf sein. Am 31.05. letzten Jahres ist mein Buch erschienen, also auch schon ein Jahr alt. Ist immer noch erhältlich, aus meiner Sicht immer noch komplett aktuell, bis auf ein paar Screenshots und ein paar Weiterentwicklungen von Tools. Also man kann es noch überall bestellen, hat mir letztens mal jemand bestätigt. Aber es gibt es natürlich auch dauerhaft als PDF oder wenn ihr bei Springer online einen Zugang habt. Oder ich hatte am Anfang die Studenten angesprochen, die haben natürlich auch dann den Zugang dort. Also immer noch erhältlich und ich freue mich immer auf Rückmeldungen dazu und bin gespannt, was im Zuge dieser Buchveröffentlichung noch weiter an Dingen auf mich zukommen wird. Gut, das soll es für diesen Monatsrückblick gewesen sein. Ich hatte dir ein paar persönliche Dinge nochmal geschildert, was ich gemacht habe, was ich plane. Einige aus meiner Sicht sehr interessante Links vorgestellt und nochmal ein paar spannende Ereignisse des Monats. Und ich würde mich freuen, wenn dir dieser Monatsrückblick gefallen hat. Vielleicht habe ich auch was vergessen, dann schreib mir gerne. Ansonsten werde ich das gerne im nächsten Monat wieder machen. Bis dann. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.